Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Ob Goethes unglücklicher Werther oder die arme, verlassene Jane Eyre, in der Weltliteratur fließen reichlich Tränen, in manchen Epochen mehr, in anderen weniger. Jetzt ist eine Kulturgeschichte des Weinens erschienen, geschrieben hat sie die amerikanische Autorin Heather Crystal. Und bei mir im Studio ist jetzt Sieglinde Geisel, die dieses Buch zum Anlass genommen hat, sich mal in der Literatur umzuschauen, wo denn da besonders viel und warum geweint wird. Frau Geisel, das Buch heißt ja ganz schlicht Weinen von Heather Crystal. Was erfährt man denn da über diese ja doch recht intensive und einen geradezu überrollende Gefühlsregung? Was ist das für ein Buch?
Ja, es ist ein sehr persönliches Buch. Es ist assoziativ geschrieben, besteht aus lauter kurzen Texten, die jeweils durch Sternchen getrennt sind voneinander. Und die Autorin hat eigentlich zuerst die Idee, sie möchte mal eine Landkarte erstellen der Orte, an denen sie schon geweint hat. Das ist ja eine ganz originelle Anfangsidee. Und sie meandert dann ein bisschen vor sich hin, erzählt von einem Freund, der gestorben ist, von der Geburt ihrer Tochter, fängt auch an zu recherchieren. Wir erfahren also auch wissenschaftliche Dinge. Zum Beispiel, das wusste ich auch nicht, dass psychische Tränen, also wenn ich weine, weil ich traurig bin, die haben mehr Protein als Tränen, die ich beim Zwiebelschneiden habe, die also nur eine Reaktion des Körpers sind. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist, sie fasst das nicht irgendwie in Thesen zusammen, sondern lässt es einfach so steinbruchartig ein bisschen diese Dinge im Text herumliegen. Und das ist sehr anregend. Also man findet viele Dinge, die ja an denen man gerne weiterdenken möchte, aber die Schlussfolgerungen muss man sich dann selber zusammenbasteln.
Also offenbar kein klassisches Sachbuch. Haben Sie denn trotzdem erfahren, ob das Weinen sowas ist, was nur wir Menschen machen? Weinen Tiere? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Ja, bei den Elefanten ist man sich nicht sicher, oder? Ich glaube, die weinen wirklich und die zeigen ja auch Trauer über, wenn Angehörige, sage ich jetzt schon von ihnen, ich sehe sie schon fast als Menschen, dann gestorben sind oder umgebracht werden. Also das ist ganz traumatisch für die. Es scheint aber doch dem Menschen vorbehalten zu sein, weil Götter weinen ja auch nicht. Und wenn man im Aberglauben guckt, Werwölfe, kann man daran erkennen, dass sie nicht weinen. Und es gibt offenbar auch Quellen, die sagen, wenn eine Hexe unter Folter nicht weint, dann ist sie wirklich mit dem Teufel im Bund. Und ich hoffe einfach, dass das vielen Hexen das Leben gerettet hat, weil ich glaube nicht, dass das vorgekommen ist.
Auch wir Erwachsenen weinen ja eigentlich viel seltener, als wir das als Kinder getan haben. Klar, das wird einem so abtrainiert und man kann sich besser kontrollieren. Sind das die einzigen Erklärungen dafür oder womit hat es noch zu tun?
Naja, also ein Säugling hat ja erstmal gar keine andere Äußerungsmöglichkeit. Der kann ja nur durch Weinen uns zeigen, dass er in Not ist. Und für Kinder ist es Alltag, dass sie sich durch Weinen ausdrücken. Und das Erwachsenwerden ist ja, könnte man beschreiben, als ein fortsetzender Versuch, Kontrolle zu erlangen über die Impulse und eben auch diese körperhaft ausgedrückten Gefühle. Und wenn ich jetzt gerade gesagt habe, für Kinder ist Weinen Alltag, dann würde ich sagen, für Erwachsene ist Weinen ein Krisenphänomen eigentlich.
Und das ist ja das, was uns in der Literatur natürlich am meisten interessiert, Menschen in der Krise beobachten zu können. Wird da viel geweint in der Literatur?
Das hängt sehr von der Epoche ab. Also die Empfindsamkeit ist natürlich hat das Weinen sehr Konjunktur. Ich habe im Grimmschen Wörterbuch den Satz gefunden, von Klopstock bis Jean Paul dauert die literarische Blütezeit des Weinens. Und das kann man natürlich, also Werther ist wirklich die Leiden des jungen Werther von Goethe ist ein Buch der Tränen sozusagen. Da wird ständig geweint. Das heißt zum Beispiel, ein Strom von Tränen bricht aus meinem gepressten Herzen und ich weine trostlos einer finstern Zukunft entgegen. Und irgendwann vereinen sich die beiden dann auch in ihren Tränen, also Lotte und Werther. Und man sieht es nicht nur in der Literatur, auch der Philosoph Georg Christoph Lichtenberg hat in seinen Sudelbüchern geschrieben, es ist das höchste Geschenk des gefühlvollen Menschen, lebendige Tränen zu weinen. Also das Weinen war da sehr hoch angesehen.
Und das sind ja jetzt lauter Männer, die Sie da genannt haben. Normal sagt man ja schon kleinen Jungs, ja, Männer weinen nicht, aber das scheint in der Literatur dieses Gebot nicht zu gelten, oder? Wie ist das? Weinen da Männer etwa sogar mehr?
Nee, ich glaube, das ist eine moderne Erfindung, dass Männer nicht weinen sollen. Also so kommt es mir jedenfalls vor. Die großen Holzszenen der Literatur scheinen doch Männern vorbehalten zu sein. Und da gibt es eine der verrücktesten bei Kleist in der Marquise von O. Also die wurde ja schwanger und weiß nicht von wem, weil sie ihn, das stellt sich dann heraus, sie wurde in der Ohnmacht vergewaltigt und der Vater verstößt sie. Und die Mutter schafft es, dass sie sich wieder versöhnen. Und man hört also jetzt den Vater vor der Versöhnungsszene im Flur heranschluchzen, heißt es. Und es wird dann, also dieses Weinen ist ganz exzessiv. Es heißt, der Kommandant beugte sich ganz krumm und heulte, dass die Wände erschallten. Also das ist schon sehr sinnlich beschrieben. Und er kann dann auch gar nicht mehr sprechen und gebärdet sich konvulsivisch. Und Peter von Matt hat in seinem Buch Verkommene Söhne, missratene Töchter, wo es um den Generationenkonflikt geht, diese Szene zu einem als Beispiel genommen für einen Paradigmenwechsel. Und zwar hat er gesagt, das sind jetzt die verflüssigten Väter. Bei Miss Sarah Sampson gibt es auch noch mal so einen, der in der Versöhnung anfängt zu weinen. Und vorher war das die Epoche der steinernen oder eisernen Väter. Die haben zwar auch ein krachend Herz, wenn sie ihre Kinder verstoßen aus irgendwelchen Gründen, aber die würden nie und nimmer sich eine Träne erlauben. Und da wird das Weinen quasi zu einem Paradigmenwechsel. Es zeigt an, dass sich im Verhältnis der Generationen etwas verändert. Und das ist natürlich schon hochspannend.
Aber danach scheint sich ja dann irgendwas getan zu haben, denn ich habe vor unserem Gespräch auch überlegt, so in unserer heutigen Zeit, in der zeitgenössischen Literatur, sind mir jetzt nicht solche Heulszenen eingefallen. Ja, ja. Was ist da passiert?
Ja, das dachte ich dann auch. Also ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es welche und ich habe jetzt die natürlich nicht gefunden. Aber ich glaube, diese Gewalterfahrungen des 20. Jahrhunderts, die beiden Kriege und auch die seelischen Verwüstungen des Nationalsozialismus mit seiner irren Idee der Härte. Ne? Also gab ja auch diesen schrecklichen Erziehungsratgeber von Johanna Harer, das quasi die Mütter auch anleitete, keine Gefühle zu tauschen mit ihren Kindern. Das hat natürlich ungeheure Folgen. Und ich würde sagen, die Unfähigkeit zu trauern ist eben auch die Unfähigkeit zu weinen. Und was ich hier sehr spannend finde, wo nämlich dann geweint wird, das ist vielleicht nicht jetzt in der fiktionalen Literatur, sondern in den Reportagen von Sabine Bode. Die Journalistin hat ja die Kriegskindergeneration und später auch die Kriegsenkelgeneration untersucht und versucht herauszufinden, wie sich Traumata über die Generationen hinweg weitergeben. Und da sieht man ja also diese enorme Verdrängung der Kriegskindergeneration, die den Bombenkrieg als Säuglinge oder Kleinkinder mitbekommen haben und die dann eben mit diesem sprachlichen Abwehrzauber von wegen hat uns nicht geschadet und muss man wegstecken und andere hatten Schlimmeres erlebt und so, die Trauer gar nicht zulassen. Und sie beschreibt oft in Gesprächen mit dieser Angehörigen dieser Generation, wie dann die verspäteten Tränen losbrechen. Und ich, also ein Mann, der als Kleinkind Bombenangriffe im Luftschutzkeller erlebt hat, der sagt dann, die Not in mir, die wollte ausgesprochen werden, ausgeweint, ausgeschrien. Ne? Und da verflüssigt sich dann auch endlich eine historische Traumatisierung.
Und Spannung baut das Weinen ja auch ab, das weiß man ja selbst, wenn man mal so richtig ins Heulen gekommen ist. Ja, und das kann ja auch beim Lesen passieren. Ja. Funktioniert das da genauso, wie wenn man tatsächlich traurig ist?
Ja, das ist natürlich eine stellvertretende Sache, ne? Weil man ja das nicht das eigene Schicksal beklagt. Aber diese Idee der Katharsis hatten ja schon die alten Griechen über den Körper. Das ist natürlich ganz stark. Und Ludwig Tieck hat zum Beispiel gesagt, nach der Lektüre des Werther hätte er 4 Wochen lang in Tränen gebadet. Ne? Und es gibt ja die Lust am Schmerz auch. Also von Heine eine schöne Stelle. Lass bluten deine Wunden, lass die Tränen fließen unaufhaltsam. Geheime Wohllust schwelgt im Schmerz und Weinen ist ein süßer Balsam.
Ja, herrlich. Das macht ja auch beim Lesen manchmal richtig glücklich, das Weinen. Ich muss schon manchmal weinen, wenn ich ein gutes Buch lese, was mich so richtig packt. Wie geht's Ihnen?
Ja, richtig weinen tue ich eher im Kino. Da bin ich ja in guter Gesellschaft mit Herrn Kafka, der im Tagebuch diese berühmte Zeile im Kino gewesen, geweint, geschrieben hat. Aber bei der Literatur merke ich, dass mir die Tränen eher dann kommen, wenn etwas nicht erzählt wird. Also ich erinnere mich jetzt an ein Buch von Petina Gappa, eine simbabwische Autorin, aus der Dunkelheit strahlendes Licht. Da wird die Kolonialgeschichte aus Sicht der Afrikaner erzählt. Und es gibt dort einen jungen Mann, der ist 14, 15, Maiwara. Und David Livingston, der ihn freigekauft hat aus der Sklaverei, möchte, dass er einen christlichen Namen annimmt. Und dann sagt dieser junge Mann, das sei der Name, den ihm seine Mutter gegeben habe, und sagt dann, ich werde sie nie wiedersehen. Aber in meinem Namen ist sie bei mir. Ich muss sagen, ich spüre schon jetzt wieder, wie mir das fast ein bisschen hochkommt, weil da öffnet sich ein Abgrund. Also die Geschichte dieses Mannes, die gar nicht erzählt wird, weil sie nicht auf dem Papier ist, fühle ich sie. Und es ist die Geschichte von Millionen und Abermillionen Sklaven, die ihre Mutter nie mehr gesehen haben. Also das hat mich sehr ergriffen.
Also Empathie lernen beim Lesen, Sieglinde Geisel. Danke für dieses Gespräch. Und das Buch, das uns zu diesem Rundgang durch die Tränen in der Literatur angeregt hat, ist von Heather Crystal. Es ist erschienen unter dem Titel Weinen beim Hansa Verlag, übersetzt von Sabine Hübner.